Oder wenn ich mir Amazon anschaue, ich kann alles auf Amazon machen. Und wir stellen uns einfach die Frage, warum gibt es sowas nicht für die Finanzierung für Unternehmen?
Herzlich willkommen beim Podcast von und für den Mittelstand. Wir sind Inno99.
Herzlich willkommen bei Zukunft Mittelstand. Ich bin Felix Aschenbrücker und zu Gast habe ich heute den Andreas Scheifele von FinBC, einem Start-up, das es gerade auch für kleinere Unternehmen möglich macht, sich besser zu finanzieren, Cashflow zu optimieren und ganz viel im Finanzbereich letzten Endes zu machen. Da wird uns Andreas aber gleich nochmal einiges mehr erzählen. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen, Andreas.
Ja, hallo Felix, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch.
Dito, für die, die dich vielleicht noch nicht kennen, wer ist Andreas? Was machst du?
Genau, ja, wer bin ich? Was mache ich? Andreas Scheifele, ich bin 44 Jahre alt, verheiratet, komme aus der Nähe von Frankfurt. Und bin einer der Gründer zusammen mit meinen Kollegen Tobias Pitz und Stefan Grimm von FinBC. Bin da als CMO tätig und in dem Rahmen fällt alles quasi, was rund ums Produkt, um die Vermarktung, aber auch Strategie, Marktansatz etc. Fällt in meinen Bereich, in meinen Handlungsbereich. Ja, generell vielleicht auch ein bisschen zu meinem Hintergrund. Es ist irgendwie spannend und ich wurde auch kürzlich von einem Freund gefragt, wie habe ich es denn eigentlich in die Finanzindustrie geschafft?
Das ist ja der spannende Punkt. Und warum dann auch letzten Endes eine eigene Gründung, ne?
Ja, es liegt eigentlich alles auf der Hand. Also zunächst hatte ich wie jeder jugendliche, männliche irgendwie mal die Vision, als Sportler mein Geld zu verdienen. Ja, zunächst den Tischtennis, habe dann auch mal Hochfußball gespielt. Und wie das aber halt oftmals so ist, hat alles halt nicht so funktioniert. Und nach meinem Studium bin ich dann quasi zunächst im Handelsmarketing gelandet, habe dann eine Agentur für größere Firmen in der Unterhaltungsbranche, also Hewlett-Packard, TomTom, SanDisk, war ich verantwortlich für die Umsetzung, für die Aktivitäten, um die Produkte aus dem Einzelhandel dann herauszuverkaufen. Und was das Spannende ist, dass ich damals eigentlich schon mit einer Dienstleistung beschäftigt war, die wir heute tatsächlich auch anbieten, ohne dass ich es gewusst habe, ja, damals zu dem Zeitpunkt. Aber da komme ich vielleicht später auch noch dazu. Ja, da mich aber auch schon immer seit jeher interessiert hat, wie ein Unternehmen sich quasi entwickelt und was auch notwendig ist, um erfolgreich am Markt zu bestehen, habe ich mich mit den internen Prozessen gerne auseinandergesetzt und dieses ganze Thema rund um Unternehmensentwicklungsstrategie war für mich immer sehr im Fokus. Und da hatte ich dann nach meiner Zeit im Handelsmarketing auch eine Chance, in einen spannenden Bereich einzutauchen, nämlich in die Nuklearindustrie. Und habe dort mehrere Jahre ein Unternehmen beraten, das von einem russischen Großkonzern gekauft wurde. Also das war ein deutsches Unternehmen in der Nuklearindustrie von einem ehemaligen russischen Staatskonzern aufgekauft worden, um den Bereich Rückbau von kerntechnischen Anlagen zu betreiben.
Spannend, also was komplett anderes eigentlich, was du heute machst.
Ja, eigentlich ja, aber auch da hat sich dieses Thema Finanzierung, sag ich mal, geschärft, zumindest in dem Bereich. Weil man natürlich da auch gemerkt hat, dass man dann in so einem Großkonzern andere Prozesse hat, wie Entscheidungen und die gesamte Prozesse, ja, die Geschwindigkeit ist da einfach sehr, sehr träge geworden, sage ich einfach mal. Und es war für mich dann auch eine Entscheidung, dass ich festgestellt habe, die Rahmenbedingungen, die dieses Konstrukt für mich geboten hat, einfach nicht mehr zu meinem Selbstverständnis gepasst haben, wie ich gerne Dinge umsetzen würde. Also auf gut Deutsch habe ich mich öfters ertappt dabei zu sagen, wenn ich entscheiden könnte, ich würde es anders machen. So, und dann muss man natürlich nicht nur jammern, sondern auch die notwendige Konsequenz gehen. Und da hat sich dann bei mir die Möglichkeit ergeben, in die Beratung eines Freundes mit einzusteigen, um dann wirklich Dinge selbst zu entscheiden, anders zu treiben, anders zu machen.
Wie war das für dich? Hast du dann gemerkt, okay, ich habe viele Sachen anders gesehen, jetzt kann ich es besser nachvollziehen, oder hast du dann gemerkt, okay, ist auch der richtige Weg? Also es ist ja immer ganz spannend, was man da so erlebt. Ich kenne das selber auch von mir.
Ja.
So würde mich mal interessieren, was waren so deine Erfahrungen?
Also das ist natürlich ging in beide Richtungen. Auf der einen Seite habe ich natürlich geschätzt, dass Entscheidungen, die ich getroffen habe, die Ergebnisse super schnell bemerkbar waren. Auf der anderen Seite trifft einen das ab und zu auch hart, wenn die Entscheidung eben nicht den gewünschten Erfolg bringt, ja. Und da hat man doch auch eine steile Lernkurve. Also ich persönlich hatte da eine steile Lernkurve und habe viel Verständnis für manche Prozesse innerhalb Großkonzernen kennengelernt. Ja. Ich hatte ja während meiner Zeit in der Nuklearindustrie berufsbegleitend noch mein MBA-Studium Schwerpunkt Organisationsentwicklung gemacht. Da habe ich einiges Verständnis schon erlangt und dann letztendlich in der Praxis dann auch tatsächlich ja, umgesetzt bekommen oder das Feedback erhalten.
Was war das größte Learning so in der Zeit damals für dich?
Naja, man hat ja oftmals, also meine Aufgabe, ich muss vielleicht dazu sagen, meine Aufgabe war weniger tatsächlich in die Beratung zu gehen der Firmen. Wir haben auch Digitalisierungsberatung für große Player angeboten, Weltmarktführer im Bereich Aufzüge und Rolltreppen beispielsweise. Der unser Kunde war Bosch, Siemens, Haushaltsgeräte unter anderem. Aber mein Bereich war eher das New Business. Also wenn immer es um eine Markt, also um eine Idee ging, war was an mir zu prüfen, ist es möglich, da ein marktfähiges Konzept daraus zu generieren und hat dann auch dazu geführt, dass wir zwei Firmen gegründet haben, Spirituosenimport und letztendlich aber auch eine Factoring-Firma für Freelancer und für Kleinunternehmer. Und eines meiner Learning war da, dass eben nicht alles so schnell geht, wie ich das gerne hätte, ja, auch selbst wenn man eine hohe Taktzahl vorgeben kann, dass man ja da noch auf Partner, auf Kooperationspartner, auch auf Kundenseite geht, alles eben nicht so schnell, wie ich mir das immer gewünscht habe. Und viele Dinge, die für mich glasklar waren, waren für mein Gegenüber eben nicht so. Ja. Und da entsprechend Unterlagen, aber auch Prozesse so aufzubereiten, um dieses Missverhältnis aufzulösen. Das ist eines meiner Learnings gewesen beispielsweise. Ja, und ja, das ist ein guten Mittelweg braucht zwischen machen wir einfach, Kopf ausschalten, lass einfach mal tun und tatsächlich an der richtigen Stelle die Erfahrung, die man bereits in seinem Berufsleben vielleicht gemacht hat, einfach walten zu lassen. Ja.
So, und wie kam es dann zu FinBC?
Ja, zu FinBC. Ich hatte ja gerade eben schon erwähnt, mit Factura hatten wir dann ein Factoring-Portal für wirklich Kleinstunternehmer und Freelancer entwickelt. Und im Zuge dessen ist einfach FinBC die Weiterentwicklung. Ja? Also das ist nicht nur auf die Kleinstunternehmer ausgelegt, sondern dann mir war relativ klar, dass ich eigentlich gerne auf eine andere Anspruchsgruppe gehen wollte. Im Bereich Freelancer und Kleinstunternehmer habe ich eine signifikante Zeit damit zugebracht, ja, Technologie oder Methoden zu entwickeln, um Betrug minimieren zu können. Und das wollte ich einfach auch nicht als meine Aufgabe sehen. Ja. Also damit wollte ich mich nicht dauerhaft befassen, sondern ich hatte immer den Antrieb, dann auch wirklich zu sagen, ich würde gerne Unternehmen helfen, zur Liquidität verschaffen. Ja. Und natürlich gibt es da schwarze Schafe. Und ich möchte damit auch nicht sagen, dass jeder Freelancer oder jedes Kleinstunternehmen eben in diese Richtung unterwegs ist. Aber mein Ansatz war einfach in dem kleinen Bereich. Da gab es auch schon die eine oder andere Dienstleistung. Da hat sich viel entwickelt. Im Großkonzernbereich habe ich das selbst erlebt. Da habe ich ganze Abteilungen, die kümmern sich darum, um dieses Thema Rechnungsvorfinanzierung, Umlaufvermögenfinanzierung. Und im Mittelstand war da irgendwie ein Vakuum gefühlt wahrgenommen. Ja, und dann über einen gemeinsamen Bekannten habe ich quasi Stefan kennengelernt, der mir seine Vision dargestellt hat. Und dann ging das relativ schnell, waren wir uns klar, wo wir irgendwann mal 2020 stehen. Und ich fand es einfach total spannend und habe die Gelegenheit beim Schopfe gepackt, da tatsächlich ein größeres Rad drehen zu können und bei der Gründung mit dabei zu sein.
Coole Sache. Aber jetzt mal bei Finbisi reingegangen, was macht ihr konkret? Was bietet ihr an?
Genau, also ich sage es eigentlich mit unserem Claim, wir versorgen Unternehmen mit Liquidität. Also uns geht es wirklich darum, Unternehmen Liquidität zur Verfügung zu stellen. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass gerade jetzt in der Situation ist das wichtiger denn je, aber auch nach, ja, wenn dieser ganze Zirkus um die Pandemie, sage ich mal, vorüber ist, glaube ich, ist das auch noch wichtiger, dass die Unternehmen mit entsprechenden Cash ausgestattet sind. Und wir machen das hauptsächlich in zwei Bereichen. Einmal mit dem Produkt alles zum Thema Umlaufvermögen, Finanzierung, also Debitorenfinanzierung oder vielleicht Factoring, besser bekannt unter dem Begriff Factoring. Also sprich, wir kaufen offene Forderungen von Unternehmen an und stellen diese Liquidität aus diesen Forderungen sofort zur Verfügung. Das ist der eine Bereich. Und der andere Bereich, den wir jetzt auch sukzessive aufgebaut haben und mit dem wir dann jetzt auch in Q2 an den Start gehen, sind Unternehmenskredite. Vorwiegend hier mit dem Fokus auf eine Größenordnung bis 750.000 Euro, wo wir uns selbst zum Ziel gemacht haben, eine Entscheidung innerhalb 48 Stunden treffen zu können und eine Abwicklung nahezu voll digital durchführen zu können. Also ähnlich wie man das heute vielleicht auch bei einer Absatzfinanzierung im Privatkundenkreis kennt, ja, man identifiziert sich dann mit ID Now und kann alles direkt online abschließen und dann hat man eine Ratenfinanzierung quasi direkt aus dem Verkaufsprozess heraus gestartet. Und so in der Art stellen wir uns das eben auch für die Unternehmenskredite vor.
Das heißt, wenn ich als Unternehmen einen Kredit brauche, kann ich das über die Plattform dann bei euch letzten Endes ja mehr oder weniger buchen.
Genau, richtig. Also bei uns ist es so, wir haben auf beiden Seiten, sowohl für die Umlaufvermögenfinanzierung als auch für die Unternehmenskredite, haben wir Finanzierungspartner, mit denen wir da zusammenarbeiten. Aber diese ganze Prozessanbahnung und diese ganze Abwicklung, auch im Operativen, das obliegt halt eben bei uns. Und die Bereitstellung der Liquidität, die kommen dann eben von unserem Partner.
Da würde ich gerne mal ein bisschen tiefer reingehen. Ich weiß zum Beispiel, Aux Money macht das seit Anfang letzten Jahres auch. Die kommen ja sehr stark aus dem B2C-Umfeld, sind da ja letztes Jahr auch gestartet, letzten Endes für kleine Unternehmen das mit anzubieten. Seht ihr euch da im direkten Wettbewerb oder wie seht ihr euch da auch aufgestellt?
Also auf der Unternehmenskreditseite ist es sicherlich ein Bereich, wo wir, würde ich sagen, vielleicht auch schon im Wettbewerb zu Aux Money stehen würden. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man bei Aux Money innerhalb von 48 Stunden eine Entscheidung auch in dieser Größenordnung abwickeln kann. Also das ist wirklich, was wir uns tatsächlich zum Ziel gemacht haben. Und das ist auch vielleicht das, was du hattest vorhin gefragt, was mich auch persönlich dazu getrieben hat, ins Unternehmertum zu gehen. Ja. Und das ist ein Punkt, der mich immer umtreibt. Ja. Ich bin ein geduldiger Mensch, was das Miteinander mit anderen Menschen, Individuen angeht. Ja. Aber wenn es um Technologie, um Software, um Anwendungen, um Dienstleistungen geht, da ist meine Zündschnur sehr, sehr, sehr kurz. Ja, und ich ertappe mich ganz schnell dabei, mal zu sagen, das geht besser, warum gibt es das nicht? Das geht schneller, das geht einfacher, warum ist das so kompliziert? Und genau das ist das, was wir im Finanzbereich machen wollen. Und das sind natürlich auch Unternehmen wie Aux Money, wie Forderungs-, Umlaufvermögensfinanzierung, wie Billi etc. und so weiter. Gibt es ganz viele, die diese Philosophie quasi unterstützen und mittragen, weil meiner Meinung nach ist da unglaublich viel Potenzial noch vorhanden in diesem Sektor eben. Ja.
So, ihr arbeitet ja auch teilweise auf Blockchain-Basis. So, da
Richtig.
wäre für mich mal interessant reinzugehen, weil auch für die, die jetzt zuhören, oft kommt ja gleich das Thema Blockchain. Oh, das hat irgendwas mit Kryptowährungen zu tun. Warum nutzt ihr Blockchain-Technologie und Habt ihr da auch irgendwie ein Tokensystem dahinter oder wie seid ihr da grundsätzlich aufgestellt, dass wir da mal so ein bisschen auch die Abgrenzung machen können?
Genau. Also aktuell würde man vermutlich sogar wieder offene Türen einrennen, wenn man das Thema oder das Wort Blockchain in den Mund nimmt, weil man natürlich sagen muss, landläufig ist die Verbindung Blockchain direkt im 1:1 zu Krypto. Ja. Also ich habe da auch den einen oder anderen Vortrag schon gehalten. Und lief immer auf dieses Thema raus, ja, aber die Bitcoins, die sind doch eigentlich gar nicht das Wahre der Zukunft. Aktuell steht der Kurs, glaube ich, ganz gut bei 40.000 Euro, ja, also hat eine ordentliche Rallye hingelegt, aber auch da ist es natürlich so, dass wir das auch schon erlebt haben, nicht in dem Ausmaß, ja, bis es dann zum Crash kam. Aber man muss einfach wissen, dass die Blockchain die Technologie ist und alle Kryptowährungen sind eine Anwendung, ist ein Anwendungsbeispiel. Ja. Für uns war es relativ klar, als wir an den Start gegangen sind, sind wir zunächst mit einem Factoring-Portal gestartet. Das war unsere grundsätzliche Idee. Und dann war relativ klar, dass wir entlang der Wertschöpfung viele Prozesse mit einbinden müssen. Also die Rechnungsstellung, Rechnungsversand, dann eben auch vielleicht eine Exportfinanzierung. Also unterschiedliche Elemente, unterschiedliche Produkte, aber auch Wertschöpfungstiefen. Und dann hatten wir gesagt, wenn man sich heute einfach mal so einen Rechnungsprozess annimmt, muss man überlegen, man ist in einem ERP-System, ja, da wird die Rechnung generiert, ja, dann wird sie in der Regel häufig wirklich noch ausgedruckt und postalisch versendet. Habt ihr also wieder ein separates System. Der Zahlprozess, das erfolgt alles in der Bankenwelt, habe ich da wieder ein eigenes System, habe einen Medienbruch. Wenn ich die Zahlungseingänge kontrolliere, dann muss ich das wieder in mein ERP zurückübertragen. Ja, habt ihr also auch wieder einen Bruch. Wenn ich eine Finanzierung brauche, natürlich gibt es schon Portale, gibt Vergleichsportale und so weiter. Aber ich bin da immer wieder in einem eigenen System und das hat für uns absolut keinen Sinn gemacht. Und wir sagten, wir brauchen da eine zentrale Instanz, eine zentrale Plattform, wo ich wirklich von A bis Z den ganzen Prozess abbilden und entwickeln kann. Und dann kommt man relativ schnell auch auf die Herausforderung, wie gehe ich mit dem Wertübertrag um? Wie kann ich dokumentieren, mit zum Beispiel einer Rechnung oder einer Forderung, zu welchem Zeitpunkt ist wer der Eigentümer dieser Forderung? Ja? Wie in Kombination mit dem Bezahlprozess? Und da bietet Blockchain einfach durch seine Eigenschaften entsprechend viele Möglichkeiten, das abzubilden. Sicher, transparent, die Unveränderbarkeit. Und da ist es ja auch so, dass zum Beispiel der Silvio Stefan von Azos, den hattet ihr bei euch ja auch, in einer Folge, der hat es ja auch schon mal entsprechend dargelegt und ich kann dem nur voll und ganz beipflichten. Ja. Es gibt so viele gute Anwendungen, Anwendungsmöglichkeiten für Blockchain, weit entfernt von jeglicher Kryptowährung, ja, die ja doch vielleicht eher ein spekulatives Instrument sind. Aber Litauen beispielsweise setzt auf das Thema Blockchain im Bereich des Gesundheitswesens. Die haben so eine Art digitale Patientenakte, wo ich die komplette Anamnese nachverfolgen kann. Ja? Also es gibt wirklich ganz, ganz viele Anwendungen. Ja? Auch Silvio hat es ja gesagt, mit den verschiedenen Möglichkeiten zu einem Kataster dann halt eben. Ja? Also, und genau das ist auch das, was wir bei uns verwenden. Mhm.
Lass uns mal über die einzelnen Teilbereiche sprechen, die ihr abbildet. So, vielleicht aber auch da mal angeknüpft, welche Kunden sprecht ihr an, welche Voraussetzungen muss ich als Kunden mitbringen?
Genau.
Wann lohnt sich das für mich vielleicht auch?
Ja, also grundsätzlich ist es, wenn man mal bei uns bei der Umlaufvermögensfinanzierung anfängt, dann ist es so, dass wir sagen, wenn ich als Unternehmen den Fokus habe, ich brauche Liquidität, um quasi vielleicht wachsen zu wollen, um Projekte zu starten. Ich habe aber Deals mit großen Kunden, die lange Zahlungsziele einhergehen. Also Beispiel bei uns aus dem Handelsmarketing, ja, Marketingagenturen oder große Agenturen sind davon arg betroffen. Wir hatten bei HP Zahlungsziele von 60 Tagen und mehr. Das ist heutzutage gang und gäbe. Und das muss man sich einfach mal vorstellen. Man muss erst mal 60 Tage in Vorleistung gehen. Also man geht ja noch vorher in Leistung, weil man ja Produkte kauft und benötigt und das Produkt erstellt. Aber selbst im Rahmen von der Dienstleistung, ja, dann habe ich die Dienstleistung erbracht und dann muss ich noch 2 Monate warten, bis ich tatsächlich bezahlt werde, wenn ich in Zeit bezahlt werde. So, und wenn ich jetzt schon gerade als junges Unternehmen, das vielleicht auch erst irgendwie 2, 3 Jahre am Markt ist und ich wachsen möchte, dann brauche ich Cash. Und das ist mit jedem neuen Kunden, den ich habe, habe ich auch mal erstmal wieder 2 Monate, die ich überbrücken muss. Und da ist, kommen wir ins Spiel, da helfen wir beispielsweise. Und wir sagen, um uns von diesen Services und Dienstleistungen bei den Kleinstunternehmen und Kleinunternehmern abzugrenzen, sagen wir, wenn immer ich offene Forderungen in einem Volumen von 500.000 aufwärts habe, dann ist es so, dass wir da eben schnell zur Verfügung stehen können. Und da können wir auch innerhalb kürzester Zeit dann die Liquidität zur Verfügung stellen. Nach oben
Okay.
hin, aufgrund unseres Partners, keine Grenzen gesetzt. Also auch wenn ein Unternehmen kommt und sagt, naja, 500.000 ist nett, wir reden da über andere Dimensionen, kriegen wir auch hin.
Wenn ich jetzt aber als Unternehmen, sage ich mal, eher um 100.000 Euro oder vielleicht auch 50.000 Euro nur in offenen Forderungen haben, sagst du, dann ist das ein Thema, da könnt ihr jetzt nicht direkt unterstützen.
Da ist es so, dass wir uns natürlich dem Thema angehen. Wir haben auch natürlich auch ein entsprechendes Netzwerk und können das dann auch gut weitervermitteln. Wir selbst würden es aufgrund unserer Struktur aktuell nicht abbilden. Weil wir auch sagen, wir müssen natürlich da auch konkurrenzfähig vom Pricing her sein und das können wir in dem Rahmen nicht anbieten.
Ja, jetzt sprichst du einen wichtigen Punkt an, Pricing.
Ja.
So, ihr bietet eine SaaS-Solution an. Wie seid ihr vom Pricing aufgestellt? Habt ihr Freemium-Modelle? Wie geht es dann hinterher auch in die? Habt ihr ein Subscription-Modell? Wie seid ihr da aufgestellt?
Naja, also in dem Bereich ist es eigentlich immer so, dass wir eine Einzelkundenbetrachtung machen und dann auch immer, es geht um das Gesamtportfolio. Also eben, wie hoch ist das Liquiditätsvolumen, wie lang sind die Zahlungsziele, wie hoch ist die Umschlagshäufigkeit, brauche ich vielleicht das Ganze eben nur saisonal, ja? Habe ich quasi nur in einem, möchte ich über einen längeren Zeitraum die Liquidität sichern oder habe ich vielleicht jetzt nur mal einen kurzen Finanzbedarf? Das heißt, bei uns gibt es keine Rahmenverträge. Es wird quasi alles ad hoc und individuell gemacht. Sind wir in der Möglichkeit für den Kunden möglichst das bestmögliche Angebot quasi abzugeben. Und ja, unser Ziel ist es dann, das Ganze digital abzuwickeln, sodass wir auch schnell Entscheidungen treffen können.
Ihr habt als Ziel 48 Stunden. So an dem Status quo, wo ihr jetzt seid, würde mich mal interessieren, wo steht ihr aktuell? Weil ihr habt ja noch sehr viel individuelle Themen, die mit reingehen momentan, wo ich mir vorstellen kann, dass sie momentan natürlich auch den Prozess verlängern.
Genau. Da muss man ein bisschen unterscheiden. Das ist auf der einen Seite die Unternehmenskredite. Da sind wir auch in der Möglichkeit, durch unseren Kooperationspartner, die 48 Stunden schaffen wir noch nicht ganz. Wir sind aber bald nahe dran, sage ich mal. Ja? Und wir werden in Q2 da eben auch im Rahmen eines Relaunch von FinVC spitze an den Markt gehen, weil wir dieses Versprechen dann eben auch halten werden. Bin ich guter Dinge. Wenn wir auf die Umlaufvermögenfinanzierung gehen, da habe ich längere Prozesse und da muss man sich einfach momentan, wenn man sich am Markt umschaut, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber was schätzt du denn, wie lange dauert es denn, wenn ich so eine Umlaufvermögenfinanzierung angehe? Was ist denn aktuell durchaus marktüblich von dem Erstkontakt bis zum Ankauf der ersten Forderung? Was schätzt du denn?
Ich könnte mir vorstellen, dass das so auf dem normalen Weg, wenn ich verschiedene Banken screene oder andere Finanzierungspartner screene, dass ich da bestimmt 6 bis 12 Wochen auf jeden
Ja.
Fall einplanen muss.
Also da liegst du ziemlich gut. Also durchschnittlich sind es zwischen 8 und 12 Wochen in dem Bereich, in den Volumina, in denen wir uns bewegen. Ja, im Freelancer-Bereich geht es schon deutlich schneller. Und da ist unsere unser Ansatz zu sagen, wir können es innerhalb von 3 bis 4 Wochen, können wir das erreichen. Ziel ist da auch wirklich innerhalb von 14 Tagen. Der Hintergrund ist da einfach ein anderer, dass wir deutlich mehr Unterlagen dazu benötigen. Das Konstrukt für die Refinanzierung inklusive Absicherung und so weiter ist etwas komplizierter, aber auch da ist zum aktuellen Zeitpunkt bei vielen Wettbewerbern noch so viel manuelles Doing, dass wir einfach digital abwickeln und deshalb wir in der Lage sind, das schneller anbieten zu können.
Du hast jetzt schon ein paar Mal einen Kooperationspartner erwähnt. Habt ihr da mehrere Kooperationspartner oder habt ihr einen Finanzierungspartner im Hintergrund? Wie kann ich mir den Prozess bei euch vorstellen? So, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, Andreas, ich brauche hier Unterstützung, ich brauche zum Beispiel hier eine Finanzierung für neue ja, Produktionsanlagen, wie ist dann so der Prozess?
Ja, also dann ist der Prozess so, dass du uns als Ansprechpartner hast und wir gehen mit dir die ganzen, wir evaluieren quasi die Ausgangssituation und schauen erstmal, was ist für dich die mögliche eine Lösung. Ja, wie viel Finanzbedarf ist das, was du dir eigentlich vorstellst und durch welche Elemente können wir das decken? Dadurch, dass wir beispielsweise die Kombination zwischen der Umlaufvermögenfinanzierung, also dem Forderungskauf haben, auf der anderen Seite aber auch Kredite, können wir hier auch eine gute Kombination darstellen. Jetzt ist das Schöne bei einer Umlaufvermögensfinanzierung, dass es bilanzneutral ist. Also wenn ich meine Forderungen quasi verkaufe, dann wirkt sich das nicht auf meine Bilanz entsprechend aus und verschlechtert hier meine Eigenkapitalquote im Vergleich dazu, wenn ich Fremdkapital aufnehme. Ja. Das ist natürlich dann wieder charmant für die Bonität bei der Bewertung, wenn es um den Unternehmenskredit geht. Ja. Und hier siehst du schon, wie wir die Möglichkeit haben, an kleinen Stellschrauben einen großen Effekt zu haben. Unser Finanzierungspartner sitzt in der Schweiz, das ist Paktum. Das sind alles Spezialisten aus dem Bereich Asset Management. Und da stehen auch Namen wie zum Beispiel die Credit Suisse dahinter. Deswegen sind wir halt eben auch in der Lage, größere Volumina in kürzester Zeit zu heben. Und da ist es so, dass wir einen innovativen Ansatz gehen und quasi das nicht über eine traditionelle Bank abwickeln, sondern wir erstellen quasi eine Art Fonds. Also es nennt sich SPV, Special Purpose Vehicle. Das muss man sich wirklich wie einen Fonds vorstellen, wo es verschiedene Investoren gibt, die dort einzahlen. Und mit diesem Geld, mit diesem Volumina sind wir dann in der Lage, diese Forderungen aufzukaufen. Und somit
Das heißt, ihr habt gar keine Kreditinstitute am Ende, die dahinter stehen, sondern eigentlich Privatinvestoren, andere Unternehmen. Das heißt, ich könnte zum einen über euch Finanzierungsmöglichkeiten in Anspruch nehmen, zum anderen aber parallel auch selber in den Fonds investieren.
genau, also wir haben, ob das jetzt für den Kleinanleger eben auch interessant ist, das kommt darauf an, über welche Beteiligungsvolumen man da entsprechend spricht. Aber ja, wir haben einen guten Mix. Also in einem Fonds ist es natürlich schon auch so, dass wir Banken oder größere Finanzinstitute mit dabei haben, einfach um eine gewisse Liquidität und eine Sicherheit gewährleisten zu können. Aber auch ein großer Anteil geht auf private Vermögenswerte und Investoren zurück.
Das
Genau.
heißt,
Und das ist
der Finanzierungspartner ist dann am Ende Paktum, mit dem ich dann
genau.
einen Contract
Genau,
eingehe.
für den Bereich Umlaufvermögensfinanzierung ist das Paktum. Und auf der anderen Seite für den Unternehmenskredit, da arbeiten wir auch mit einer Volksbank zusammen. Was auch sehr spannend ist, ja, und da muss ich jetzt auch tatsächlich meine Lanze für die Volks- und Raiffeisenbanken brechen. Man hat ja immer so ein bisschen dieses eingestaubte Bild, sage ich mal, im Kopf. Und da gibt es durchaus einige, die ganz anders ticken. Ja. Also da hat mich persönlich auch sehr überrascht. Ja.
Aber es sind dann, glaube ich, eher Einzelfälle, weil so im Großen und Ganzen ist ja auch fast dezentral organisiert, die Raiffeisenbanken.
Ja.
So, also muss man schon Glück haben, dass man einen Partner hat, der dann auch bereit ist, neue zu Wege gehen. Auf der anderen Seite, ich glaube, den Banken ist natürlich mittlerweile auch klar, dass man sich auch weiterentwickeln muss, neue Wege finden muss, auch das Geschäftsmodell der Bank selber auch transformieren muss. Das ist aber, glaube ich, nochmal ein Thema für eine ganz andere Folge.
Richtig, richtig. Auch da haben wir ja eine Dienstleistung am Markt,
ja.
Auch in Kooperation mit einer Volksbank, unseren digitalen Bankschalter. Aber ja, da könnte man auch diverse Abende füllen zu diesem Thema.
Ja, würde ich sagen, das nehmen wir auf jeden Fall mal mit und machen das mal beim nächsten Mal. Aber erstmal ist ja auch schön zu sehen, dass da auch Volks- und Raiffeisenbanken dann mittlerweile einfach auch die Offenheit haben, in Kooperation mit einem jungen Unternehmen zu gehen und zu sagen, okay, wir gehen das Thema hier mal ein bisschen anders an. Und ist am Ende, glaube ich, aber auch ein enormer Benefit für die Banken, weil gerade dieser Prüfungsprozess, das ist ja der letzten Endes sehr kostenintensiv ist bei den Banken. Und das würde mich mal interessieren, wie geht ihr damit vor? Also, ich meine, klar, wir haben die Schufa, wir haben Bürgel, wir haben Kreditreform, wir haben andere Themen. Ich weiß aber jetzt zum Beispiel bei Augs Money, die haben sich ja in den letzten Jahren eigene Prüfmechanismen aufgebaut. Wenn wir jetzt gerade im B2C-Bereich schauen, das ist ja bei Unternehmen manchmal ein bisschen schwieriger. Wie geht ihr davor, um Kreditwürdigkeiten zu prüfen?
Also natürlich ist es auch bei uns so, dass wir die Standardunterlagen brauchen. Wir brauchen Bilanzen, wir brauchen eine BWA, wir brauchen die Auskünfte über die sogenannten Ultimate Owner, die ganzen Ausweiskopien. Das ist alles, was wir eben auch brauchen. Und wir schauen uns dann natürlich dann auch die klassischen KPIs an, ja, also wirklich auch, wie ist die Eigenkapitalratio, wie ist das Geschäftskonzept. Aber was wir zum Beispiel eben auch machen, ist, dass wir uns anschauen, wie war das Zahlungsverhalten der Kunden beispielsweise, wie hat sich das entwickelt, ja. Ich kann dir ein gutes Beispiel sagen, ich habe aus der Nuklearindustrie, da sind die Prüfprozesse einfach unglaublich lang. Und ich weiß noch, als ich dort tätig war, hat ein guter Freund von mir, der auch schon in der Finanzbranche tätig war, der hat mich damals kontaktiert und hat gesagt, du Andreas, du arbeitest doch hier bei der Firma, ja, kannst du mir da was zu eurer Finanzkraft sagen, ja, weil ich habe hier eine Anfrage für eine Umlaufvermögen, für eine Factoring-Anfrage. Und da hat sich dann für mich auch relativ schnell herauskristallisiert, Wir hatten in dem Unternehmen Prozesse, die es uns nicht erlaubt haben, Rechnungen vor 50 Tagen zu zahlen. So, wenn wir jetzt eine Rechnung erhalten haben mit einem Zahlungsziel von 30 Tagen, dann ist die immer überfällig gewesen. Es ging einfach zu diesem Zeitpunkt damals nicht anders. Und das sind natürlich genau Kunden, die eigentlich ein Factoring-Unternehmen nicht haben möchte, weil ich ja immer einen Debitor haben möchte, der pünktlich zahlt dann dementsprechend auch. Auf der anderen Seite ist es der Ideal, also für uns, wir sagen, wir nehmen solche Firmen mit Handkuss, weil wenn man sich das mal die Zahlungsmoral angeguckt hat, jede Rechnung ist zu 100% beglichen worden, halt nicht in der am vorgegebenen Zeit, aber da gab es nie Diskussionen, da gab es nie irgendwelche Ausfälle, es ist immer zu 100% beglichen worden und das ist genau das, das sind Prüfmechanismen, wo wir uns einfach die ganzen Daten liefern lassen, und dann selbst auswerten. Wir bereiten das schon auf. Und natürlich brauchen wir auch die Standard-Ratings von einer Griff, von einer Kofas oder wie auch immer sie heißen. Und auch Paktum geht dann den Weg, um hier natürlich die gewissen Regularien zu erfüllen, ja, um die Bonitätsmerkmale dann eben entsprechend auch zu dokumentieren. Aber man hat dann schon den einen oder anderen Weg hier einfach intelligenter mal zu hinterfragen, warum kommt das für einen Standard-Factoring-Fall nicht in Frage und können wir mit den Informationen, die wir haben und die wir erarbeitet haben, eine Lösung anbieten. Und da gerade in dem Zusammenhang mit unserer Vorlösung sind wir natürlich deutlich freier in der Entscheidung.
Okay. So, wenn wir jetzt mal ein bisschen so in die Zukunft schauen, wo geht für euch jetzt auch die Reise hin? Ich meine, wir haben ja schon mal über ein Ziel gesprochen, 48 Stunden ist eine Benchmark, 3 bis 4 Wochen ist eine Benchmark. Aber wo fokussiert ihr euch gerade momentan drauf? Wen sprecht ihr an? So, was sind eure Ziele vielleicht auch für dieses Jahr?
Genau, also aktuell ist es so, dass wir unseren Relaunch mit einer sehr, sehr spitzen Dienstleistung im Vergleich zu dem Plattformgedanken, den wir noch bei der Gründung hatten, fokussieren. Das heißt wirklich Unternehmen mit Liquidität zu versorgen in den beiden Bereichen, Unternehmenskredite, aber auch Umlaufvermögenfinanzierung. Das ist was, da wollen wir uns dann auch mal erstmal einen signifikanten Namen erarbeiten und am Markt eben entsprechend tätig sein und schnell Liquidität zur Verfügung stellen. Nichtsdestotrotz ist unsere große Vision immer noch die Dienstleistung, oder ich will es vielleicht mal anders formulieren. Unser Gedanke, unsere Vision, das, was wir uns wünschen, ist einfach, unterschiedliche Finanzierungen und Finanzierungsarten für Unternehmen leichter zu machen. So eine Art One-Stop-Shopping-Plattform. Ich meine, wenn man sich mal überlegt, ich kann heutzutage nahezu alles mit einem Handy lösen. Wirklich alles. Oder wenn ich mir Amazon anschaue, ich kann alles auf Amazon machen. Und wir stellen uns einfach die Frage, warum gibt es sowas nicht für die Finanzierung für Unternehmen? Wäre es denn nicht einfach cool? Ich komme frühs als kaufmännischer Verantwortlicher in mein Büro, habe ein iPad, hole mir mal einen Kaffee und sehe hier ein Dashboard, wo ich sage, okay, alles klar, das ist im grünen Bereich, hier habe ich vielleicht eine Liquiditätslücke. Okay, kann ich schließen durchs Factoring? Wie laufen meine Kredite? Gibt ein neues Angebot? Ist es günstiger? Kann ich abschließen? Akkreditiv? Jawohl, läuft auch alles. Also, dass es alles in eine Hand geht. Oh, hier habe ich Zahlungen. Hier fragt ein Kunde, ob er vielleicht eine Woche später zahlen kann. Geht auch über die Plattform rein. Dem stimme ich zu. Vermerke ich automatisch. Geht wieder zurück ins System. Also, weißt du, dieses Integrative, dieser nahtlose Übergang. Das ist was, das liegt uns total am Herzen. Und wenn man sich mal anschaut, die letzten Jahre, die standen vielleicht in der Industrie auch unter dem Begriff Industrie 4.0. Was ist alles digitalisiert worden und wie gut ist das vorangegangen im Bereich Produktion, Logistik, also alles in diesen Primäraktivitäten? Da habe ich Maschinen, die sind ausgestattet mit Sensoren für Predictive Maintenance, um die Wartungskosten zu minimieren. Ich weiß heute schon, dass ich in 3 Monaten ein neues Ersatzteil bestellen muss, ja, damit meine Ausfallzeit so gering wie möglich ist. Tipptopp. Und dann gehe ich aber ins Büro, druck die Rechnung aus, kuvertiere die ein, klebe eine Briefmarke drauf und schicke sie dem Kunden. Das kann doch nicht sein. Und das ist schon das, was unsere Vision in der nahen Zukunft ist. Aber auch ja, das ist eines der Learning als Unternehmer, dass man auch den Kunden vielleicht mit den Dienstleistungen nicht überfordern darf. Also deshalb Relaunch spitz mit den 2 Produkten, die wollen wir dieses und nächstes Jahr extrem am Markt pushen. Und ich denke, wir werden da auch noch von uns, man wird von uns hören, da bin ich guter Dinge. Ja.
Also wir wollen ja sowieso noch mal ein zweites Gespräch machen, dann auch über das ganze Thema Bank. Wie sieht Bank
Ja.
morgen aus? Aber lass uns das auch gerne mal im Hinterkopf behalten, weil würde mich auf jeden Fall interessieren, wie er da auch in einem Jahr dann dasteht und wo die Reise weiter hingeht.
Ja.
Ja, Andreas, vielen Dank dafür deine Zeit und auch die Einblicke, die du gegeben hast. Ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg und bis bald.
Alles klar, vielen Dank, Felix. Schön, dass ich hier sein durfte. War spannend. Und ja, auch dir wünsche ich alles Gute und ja, hoffentlich auch bald, ne?
Das war Zukunft Mittelstand. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr auch weiterhin keine spannenden Themen verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast und folgt uns im Social Media. Vergesst nicht, den Podcast euren Freunden und Verwandten zu empfehlen. Bis zum nächsten Mal. Euer InnoTeam.